Bleiben Sie aktiv und zusammen mit uns nah am Marktgeschehen. Alle Episoden finden Sie auf www.chartered-investment.com/podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Funds in 15 Minutes. Dieses Mal habe ich als Gast bei mir den Jegor Tokarewitsch. Grüß dich, Jegor.
Moin, David.
Sehr schön, dass du da bist. Ja, wir wollen heute unter dem Titel Liquide trifft Illiquide, Reporting und RegTech den Fondsmarkt neu sortieren sprechen. Ja, und Jegor, du bist Gründer und Geschäftsführer der SOF seit 2014 und seit diesem Jahr, Januar 2026, auch Co-CEO des RegTechs Risk Consult Gruppe. Du hast bisher eigentlich jetzt mehr an den Schnittstellen des Fondsgeschäfts zu illiquiden Assets gearbeitet. Und jetzt kommen so die liquiden Assets mit hinzu. Und da kommt auch direkt meine erste Frage her. Und zwar, was verstehen liquide Märkte oft falsch an illiquiden Assets und umgekehrt?
Ja, David, vielen Dank auch für die Einladung. Ich habe dir vorher schon gesagt, ich bin ein großer Fan hier von deiner Initiative. Die Herausforderung ist jetzt, wir müssen uns in 15 Minuten hier kurz fassen. Deswegen lege ich auch gleich mal los. Und zwar ist es wie folgt, wie ich jetzt neulich auch gelernt habe von den Liquiden in der Risk Consult Gruppe. Bei den liquiden Assets hast du eher im Reporting das Thema des Workflow, der Workflow-Automatisierung des Mappings. Warum ist es so? Weil ein liquider Fonds, der hat normalerweise alles direkt auf der Bilanz. Die Assets sind hochstandardisiert. Die Datenqualität ist sehr gut. Und du hast auch Data-Provider, von denen man diese Daten relativ stabil und zuverlässig abrufen kann. Darüber hinaus sind die ganzen Regulierungen, sei es Solvency oder CRR oder AFMD, sehr stark auch auf liquide Assets ausgerichtet, naturgemäß, weil es auch mehr davon gibt, historisch auch das Know-how auch da liegt. So, das heißt, hier ist das Problem normalerweise, wie kriege ich es hin, diese guten Daten und guten Workflows standardmäßig zu mappen und in einer hohen Masse abzubilden, also Massengeschäft. Es ist wirklich ein Automatisierungsthema, weniger Interpretationsthema oder Datenqualitätsthema. Bei illiquiden Assets ist ein anderes Thema, weil du hast dann ganz viele Fragestellungen in Bezug auf regulatorische Unsicherheiten, denn viele regulatorische Rahmenwerke haben die Besonderheiten der Illiquiden nicht berücksichtigt. Ist es jetzt ein Shareholder Loan? Schaue ich da jetzt durch oder nicht durch? Wie gehe ich mit vier Ebenen von Holdcos, die alle in sich gegenseitig investieren, durch? Was mache ich jetzt mit PIC, wenn das irgendwie künftig Cashflows zahlt oder nicht zahlt oder ich entscheiden kann? Muss ich durchschauen oder soll ich durchschauen und so weiter und so fort? Das heißt, also viele inhaltliche Themen. Hinzu kommt noch, dass die Datenqualität relativ schlecht ist, weil diese Daten oft an verschiedenen Stellen rumliegen und nicht unbedingt irgendwo zentral abrufbar sind, sodass du also nicht mehr das Workflow-Thema hast, sondern vielmehr hast du auch das Interpretation- und Datenbereinigungsthema. Und somit hast du also zwei völlig unterschiedliche Ausgangslagen, um das Reporting aufzubauen. Um das also umzufassen, bei Liquiden ist es mehr gute Daten in hoher Qualität und in großer Masse. Das heißt, wie kriege ich das alles hingemappt? Bei Illiquiden schlechte Datenqualität, auf geringerer Umfang. Und hier ist eher die Frage, wie kriege ich die Regulierung interpretiert und die Daten validiert, bevor ich auch vom Wasser stelle.
Igor, ich habe schon mal so ein bisschen rausgehört, würde ich meinen. Ja, ich will es aber nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal ganz klar von dir hören. Und zwar deine Auffassung zu dem Thema, ist Reporting im Grunde nach eigentlich nur Folge der spezialgesetzlichen investorenorientierten Regulierung? Ja, oder längst ein Stück weit Wettbewerbsfaktor und Markttreiber im eigentlichen Sinne?
Mhm. Also Reporting, es gibt ja verschiedenes Reporting. Wenn wir das grob unterscheiden zwischen Reporting, was ich als GP oder Fondsmanager für meinen Investor mache, dann wäre das mal LP-Reporting oder was ich für mich selber mache. Also das Reporting, was ich für mich selber mache, ist sicherlich ein Wettbewerbsfaktor, weil der natürlich sich in den Kosten niederschlägt. Ja, wenn ich ein Reporting mit 10 Mitarbeitern mache oder mit einem Mitarbeiter, ist es natürlich ein Unterschied kostenmäßig. Von daher, das ist eher ein Thema der Kostenoptimierung. Das ist also ein Wettbewerbsfaktor in der Marge bzw. auch in der Management-Fee. In Bezug auf das LP-Reporting, also in Bezug auf das Investor-Reporting, ist es mehr ein Umsatzthema, würde ich sagen, als ein Kostenthema. Denn wenn ich hier ein gutes Reporting mache, kann sein, dass ich überhaupt einen Investor in meinen Fonds gewinne. Oder vielleicht ein größeres Commitment oder mehr Funds von diesem Investor bekomme. Das heißt, Reporting ist ein Thema, was beide Seiten der G&V betrifft. Sowohl die Kosten, die dadurch hoffentlich reduziert werden können, wenn man es gut macht, aber auch die Umsätze, die man vielleicht steigern kann. Von daher ist es sicherlich ein Wettbewerbsthema und nicht nur eine nebensächliche Compliance-Übung sozusagen.
Ja. Okay, das ist gut zu wissen. Ja, und genauso auch antizipiert letztlich, ja. Jäger, bevor wir da noch mal ein bisschen tiefer reingehen, vielleicht noch mal auch mit Blick auf deine neue Position und die Risk Consult Gruppe als sogenanntes RegTech. Vielleicht magst du unseren Hörerinnen und Hörern einerseits kurz den Begriff RegTech auch noch mal aus deiner Warte heraus definiert etwas beschreiben, aber auch uns vielleicht die Frage beantworten, dass man gerade in diesem Bereich und auch im Reporting-Bereich recht viel Konsolidierung und M&A-Aktivitäten sieht. Ja, woran liegt's?
Ja, also zunächst mal RegTech. Was ist ein RegTech? Aus meiner Sicht, nach meiner Definition, ist es Reg und Tech in einem Unternehmen. Also Reg ist, denke ich mal, klar. Wir haben viele Regulierungen, die wir erfüllen müssen. Haben wir schon gesagt, vielleicht vom selbst, als GPs oder für den IFM oder für den Investor, für den LP. Und Tech ist, denke ich mal, im 21. Jahrhundert relativ naheliegend, denn keiner will Praktikanten einstellen, um Excels dann jeden Tag dann nachts bis 3 Uhr morgens zusammenzubasteln, sondern viel mehr wollen wir das irgendwie technologiebasiert machen. Also von daher ist RegTech, was versucht zu lösen? Das versucht, das Problem zu lösen, regulatorische Anforderung in Bezug auf Reporting und Risikomanagement über Technologie zu lösen. Ich kann es machen, also wir haben ja zwei oder drei. Das eine ist Software as a Service. Das heißt, man hat eine Software und der Nutzer kann diese nutzen, also im Grunde wie Microsoft, die dann selber nutzen und selber damit oder so zu machen. Die andere Möglichkeit ist, das als Managed Services zu nutzen. Das heißt, man verkauft nicht nur die Software, sondern auch den Consultant, der diese Software bedient, sodass man quasi nur den Report bekommt. Ja? Das sind im Grunde genommen die zwei RegTech-Modelle, also Software as a Service oder Managed Services. Jetzt zum Thema Konsolidierung auf dem Markt. Warum ist es so? Ich denke mal, das ist dem Umstand geschuldet, dass die Regulierung einfach greifer geworden ist. Wenn man jetzt sich an unsere Regulierung in den letzten Jahren zurückerinnert, Solvency seit 2016, gut, CAR, VAG schon länger, dann ESG seit 2018, 2019 begonnen. Jetzt gibt es auch sämtliche Änderungen in Bezug jetzt auch auf die IFRS beispielsweise, dann gibt es noch gewisse Cross-Border-Sachen in den USA und so weiter und so fort. Das heißt, regulierungsmäßig hat sich das deutlich weiterentwickelt, also ich sag mal vor 10 Jahren. Das heißt, vor 10 Jahren haben alle das mehr oder weniger mit Bordmitteln irgendwie damit angefangen und etwas gestrickt. Und hier sind wir eigentlich in der Position, wo, glaube ich, viele Marktteilnehmer in einer reifen Marktlage unterwegs sind, wo es einfach nur Sinn macht zu sagen, okay, wenn ich jetzt weitermachen will, dann muss ich mich vielleicht mit jemandem zusammentun, um Kostensynergie zu heben. Ja? Oder vielleicht mit AI, was aktuell auch ein großes Thema ist, dass ich dann vielleicht mit jemandem zusammen größere Projekte bearbeiten kann im AI-Bereich, als wenn ich es alleine machen könnte. Ich glaube, das ist einmal der Zeitpunkt, der, wie gesagt, aus zwei Themen kommt. Also es ist reifer geworden, der gesamte Markt ist reifer und technologisch gibt es auch viel, wo man zusammen mehr erreichen kann als alleine in vielen Fällen.
Absolut, absolut, ja. Ich sagte gerade schon, lass uns noch mal ein bisschen tiefer in die Thematik Reporting gehen und da vor allen Dingen zu dem Stichwort Added Value, worüber jeder spricht, ja. Wenn die Frage notiert hier, welcher der größte Wert für den Fondsanbieter wirklich, ja? Ist es im Datensammeln, im Datenverstehen oder eben gerade in der Übersetzung in regulatorisch belastbare Reports, also so der Klassiker?
Ja, also ich glaube, aus meiner Sicht, alle drei Themen hängen ja miteinander zusammen. Und ich würde nicht sagen, das eine ist wichtiger als das andere. Also alle drei Dinge sind eine notwendige Bedingung, um das Ziel zu erfüllen. Was ist das Ziel? Das Ziel ist ein Reporting, was gut ist. Also gut heißt, du hast kein Compliance-Problem, es kostet nicht zu viel und dein LP, falls du es für den LP machst, ist happy. Also der Stakeholder ist happy. So. Du kannst, wenn du eine dieser drei Komponenten, also Daten-Input-Berechnung oder Daten-Output, wenn du die nicht richtig bearbeitest, wirst du das Ziel nicht erfüllen. Ne? Also keine guten Daten, kein gutes Reporting ist, glaube ich, naheliegend. Wenn du dich verrechnest und da oder was Falsches rauskommt, ist auch naheliegend. Wenn du aber super Daten hast und super Berechnung, aber im falschen Format, ist auch schlecht, weil dann kann der Stakeholder das auch nicht verwenden. Ne? Also du kannst jetzt, das haben wir sehr viel, zum Beispiel im LP-Reporting bereit, dass der LP sagt, ich will von dir zum Beispiel EET in meinem Format haben. Und der Manager sagt, ja, aber ich schicke dir was anderes hin. Dann sagt er, deine Daten sind super und deine Berechnungen sind super, aber ich kann es trotzdem nicht verwenden. Also von daher sind alle drei Komponenten eigentlich aus meiner Sicht gleich wichtig. Wird keiner davon stiefmütterlich behandeln.
Ja, zu Recht. Das führt mich aber gleich zu einem weiteren Punkt, wieder mit drei Komponenten, die ich in der Tat häufig noch als zu oft sehr stark binnenorganisatorisch isoliert wahrnehme. Also so wirklich isolierte Silos. Ja? Und die ideale Welt wäre ja, ich habe ein gemeinsames Ökosystem von Risiko, Reporting und Produktsteuerung zugleich. Ja, also ich habe wirklich ein gemeinsames Bild. Binnenorganisatorisch, auch teilweise so in der Auslegung aufsichtsbehördlicher Mindestanforderung, sehe ich da immer noch sehr silohaft. Wie ist deine Auffassung?
Ja, also ich glaube, wäre es nicht silohaft, dann würden wir schon mit konkreten Anbieternamen jetzt kommen, oder? Dann würden wir sagen, der und der, die und die Service-KVG verwendet den und den Anbieter und kann damit alle Probleme lösen. Habe ich aber noch nie gehört und du glaube ich auch nicht, oder? Das ist aber richtig so. Das heißt also, das heißt, die eine Lösung, die alle Anforderungen gleich gut erfüllt, gibt's aktuell nicht. Das führt natürlich dann zu, wie du sagst, zu Silos, wobei ich sagen würde, also Silos heißt nicht unbedingt was Schlechtes, sofern diese Silos auch integriert sind, also diese verschiedenen Lösungen miteinander kommunizieren, dann kann es auch Sinn ergeben, ne, aus meiner Sicht. Also von daher, da gibt es eine Lösung für alles, nein. Gibt es Silos, ja, oder dann gibt es sicherlich Silos, die überhaupt nicht miteinander kommunizieren. Das heißt, du erstellst quasi zwei verschiedene Reports, da stehen zwei völlig unterschiedliche Sachen raus. Ja, das wäre nicht integrierte Silos. Oder du sagst, ich habe ein Silo zum Beispiel, ich mache mein normales Accounting-System und wenn ich jetzt zum Beispiel ein TPG, also Solvency Reporting brauche, dann nehme ich die Daten, die ich da drin habe und integriere sie mit einem Anbieter, wie mit uns jetzt beispielsweise, also dann kommt ein TPG-Report raus. Dieser TPG-Report ist aber abgestimmt mit dem Accounting-System. Das heißt, klar ist das Silos, weil du zwei verschiedene Systeme nutzt sozusagen oder Lösungen, aber es steht im Grunde drin, also dass es doch ein integriertes Silo sind. Also von daher, gibt es eine Lösung für alles? Nein. Gibt es Silos? Ja, aber es gibt integrierte Silos und nicht integrierte Silos. Und ich glaube, integrierte Silos zu haben, ist eigentlich das bei der aktuellen Komplexität und aber der Menge von Anforderungen eigentlich ein ganz gutes Ergebnis.
Mhm. Ja, absolut. Wir kommen schon fast zum Ende unserer heutigen Episode. Ich habe nichtsdestotrotz noch zwei Fragen, für die sicherlich noch Platz sein wird. Und zwar eine, über die sich immer auch trefflich streiten lässt. Ja? Ich bring's mal plump auf den Punkt. Ja? Was bricht aus deiner Auffassung in der Praxis als erstes? Das Risikomodell, die Datenqualität oder die Governance drumherum?
Die Datenqualität, ja. Weil mit schlechten Daten kannst du nichts machen. Da gibt es keine Lösung dafür. Ein Risikomodell, wenn du dich verrechnest, kannst du mal kurz nachjustieren und die Formel rechnet immer richtig, egal wie komplex das Modell ist. Und die Governance drumherum, gut, die Governance drumherum hängt von den Leuten und von den Prozessen ab, aber ich würde sagen, das ist schon in vielen Fällen, also sollte schon etabliert sein, weil es ist ja auch kein Instruktur des Science hier, was man macht. Also von daher, glaube ich, Datenqualität ist ja nicht das A und O.
Alles gut. Gibt es für dich da so die wesentliche, wenn du immer so ein Elevator-Pitch, die wichtigste Aussage zum Thema Datenqualität?
Im illiquiden Bereich ist die Antwort validieren. Im liquiden Bereich ist das Thema weniger wichtig. Da ist mehr das Thema automatisieren. Im illiquiden Bereich ist der Elevator-Pitch. Du musst die Daten validieren und zwar immer aus der Sicht der jeweiligen Regulierung, weil in einer Regulierung ist etwas Equity, in der anderen ist etwas Debt, in einer musst du durchschauen, in der anderen nicht. Das heißt, du musst Regulierung spezifisch quasi validieren.
Sehr spannend.
Jegor, letzte Frage in der heutigen Episode und zwar auf den Punkt zugespitzt. Ich versuche mal den Rahmen zu bauen zu den ersten paar Minuten, die wir miteinander sprachen, zum Thema RegTech, ja? Du bist natürlich ein bisschen befangen, du darfst auch sehr kritisch dazu Stellung beziehen. Ja. Wird RegTech als solches den Fondsmarkt ein Stück weit effizienter machen oder nur, Zitat, professioneller kompliziert?
Ja, also ich glaube, RegTech ist ja die Folge der Komplexität, nicht die Ursache aus meiner Sicht. Die Ursache sitzt jetzt in Europa, sitzt in Brüssel, weil da sind die Kollegen, die die Regulierung schreiben. Wir versuchen das Problem als RegTech eigentlich nur zu lösen. Das heißt, ich sag mal, ein Business Case für RegTech gibt es aus meiner Sicht, gibt es auf jeden Fall, auf jeden Fall, denn es gibt komplexe Regulierungen mit verschiedenen Daten und du versuchst es über die Technologie zu lösen. Ob das jetzt auch so umgesetzt wird von jedem Marktteilnehmer, ist eine individuelle Frage und hängt von uns von der Branche ab. Aber die Branche ist kompetitiv und in einem Wettbewerb sollten wir uns dann rein theoretisch zumindest sehr effizient dann irgendwann sehr effizient aufstellen. Das ist aber nochmal eher eine Lösung als das eigentliche Problem aus meiner Sicht. Würde es nämlich keine Regulierung geben, würde es auch keine RegTechs geben. Das heißt, wir sind eigentlich nur die Folge der vielen Seiten von Gesetzestexten, die geschrieben werden.
Absolut, absolut. Jäger, herzlichen Dank für deine Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
Dieter, vielen Dank und eine schöne Woche.
Danke. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Funds in 15 Minutes, diesmal mit Jäger Togarevich zum Thema Liquide trifft Illiquid, wie Reporting und RegTech den Fondsmarkt neu sortiert. Vielen Dank.
Dieser Podcast dient ausschließlich Informationszwecken. Die besprochenen Inhalte stellen weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Bitte treffen Sie Investitionsentscheidungen ausschließlich auf Basis offizieller Verkaufsunterlagen.